auch wenn alles möglich ist bei der KI, dass man erstmal einfache Schritte macht, kleine Prozesse, kleine Workflows sich überlegt, was muss ich überhaupt tun, was kostet mich Zeit, wie oft kommt das im Jahr vor und sich dann dafür eine KI-Lösung überlegt, ohne auf 10.000 Meter Flughöhe zu kommen. Man kann natürlich die ganzen super riesen Apps bauen mit 1.000, aber meistens braucht man das gar nicht.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
KI für Immobilieninvestoren. Was kannst du mit künstlicher Intelligenz wirklich tun? Und wie funktioniert es? Was funktioniert jetzt? Bist du vielleicht immer noch an dem Punkt, dass du eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, damit rumspielst, dass du eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, Google gerade mal ersetzt hast durch, naja, ich frage halt ChatGPT. Es geht viel, viel mehr. Es geht aber gleichzeitig auch noch nicht alles. Wir wollen das sehr, sehr konkret aufzeigen. Martin Vossberger ist hier. Hallo Fossi.
Hallo Marco. Hallo.
Ja, Fossi ist Immobilieninvestor, sehr erfolgreicher Immobilieninvestor, baut auch viel und hat sich aber vor allem in den letzten Jahren, wie lange jetzt schon? 1-2 Jahre mit KI beschäftigt?
Ja, knapp 2 Jahre.
Knapp 2 Jahre. Wir haben ein KI-Café, wir haben in der Immocation Masterclass Community verschiedene KI-Formate gemacht schon. Und er ist ja auch wirklich mit einem Expertenteam dran. Und ich glaube, wir haben es sehr gut verstanden. Ja, und das muss man ja jeden Monat neu verstehen, das Thema. Aber genau dafür ist Fossi da und tut das. Und wir geben jetzt mal wieder, was man denn so tun kann als Immobilieninvestor in diesem Gespräch. Wir werden es aufbauen. Also wir wollen konkrete Anwendungsfälle machen. Ja, wie kann ich mir die Akquise verbessern, die Zusammenarbeit in den Banken, die Hausverwaltung. Wir wollen wirklich reingehen, KI produktiv machen für uns als Immobilieninvestoren. Kann euch nur sagen, das Thema ist, logischerweise ist das Thema der Stunde, aber wir hatten jetzt eine Mastermind in Murnau, Fossi war auch da, 30 Leuten und alles gestandene Immobilieninvestoren und es war jedem klar, KI ist hier, KI wird bleiben und wer es jetzt nicht macht, also jetzt dann bald nicht macht, der hat irgendwann wahrscheinlich wirklich einen signifikanten Wettbewerbsnachteil. Ich war selber gerade in den letzten Wochen, habe viel mit Claude rumgespielt, war unfassbar baff, in welcher Geschwindigkeit ich mir meinen Armin Asset bauen konnte, so einen kleinen Asset Manager. Ja. Wirklich crazy. Ich habe ein halbes IT-Studium und kann mich noch so ein bisschen reindenken, was da eigentlich alles passieren muss im Hintergrund, was jetzt ja mit Sprache einfach funktioniert. Im Prinzip, das ist wirklich, wirklich sensationell. Deshalb wollen wir quasi aufräumen. Heißt, wie gesagt, lange nicht, dass alles funktioniert. Wir haben so 5 Themenblöcke. Wie kommen die Daten in die KI? Dann reden wir über Prompts. Wir gehen so ein bisschen Level hoch. Ja, GPTs erstellen, Agenten und dann wirklich quasi kleine Mikrosoftware. Genau, so ist auch ein Vortrag von dir aufgebaut. Wir machen es hier aber logischerweise einfach als ein Gespräch. Erzähl mal, Fossi, wie nutzt du denn für dich KI im Alltag?
Da müssen wir uns eigentlich immer ja darüber unterhalten, wie bin ich als Immobilieninvestor aufgestellt? Ja? Und bei mir im Team ist es so, wir sind ja ein Team aus 12 Leuten und ich kümmere mich hauptsächlich um das Thema Projektentwicklung, Bauträgergeschäft und Finanzierung, also auch Akquise von Grundstücken und Projekten. Und mein Team kümmert sich um das Thema Vermietung, Verwaltung, Buchhaltung, also um die laufenden Geschäftsprozesse. So, und ich nutze die KI ganz extrem als Sparringspartner. Jedes Bauprojekt unterscheidet sich vom anderen. Ich habe ja natürlich immer neue Herausforderungen, die mich dahin bringen, dass ich mich irgendwie in Themen neu einlesen muss und da kann ich schon eine ganze Menge zum Beispiel mit ChatGPT oder einem anderen LLM, also Large Language Model, auf dieser Sparrings-Ebene lösen, ja, weil das sind nicht so sehr wiederkehrende Aufgaben, sondern eher so einmalige Dinge, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Thema einer Fassadenbegrünung um, ja, oder wie löse ich jetzt den Konflikt mit dem Nachbarn, weil wir irgendwie eine Grenzthematik haben und so weiter. Und da sitze ich persönlich das ganz stark ein und beim Thema der Finanzierung natürlich die Vorbereitung von Finanzierungsunterlagen und dem Schreiben von Projektstudien und so weiter. Auf meinem Bereich und im Team habe ich es jetzt natürlich auch integriert, indem wir die wiederkehrenden Prozesse definiert haben und dann zum Beispiel Themen wie Buchhaltung, Vermietung, Vermarktung, die KI da unterstützend einsetzen.
Lass mal ganz konkret, Fassadenbegrünung. Jetzt, also du fragst dich, wie du Fassaden begrünen kannst. Du weißt selber wahrscheinlich schon ein bisschen was darüber. Und dann fragst du die KI. Und das ist ein Sparringspartner. Das heißt, du sagst nicht 1:1, was da rauskommt, weiß ich ja, dass es stimmt. Aber es ist irgendwie trotzdem hilfreich, dass da jemand mit mir mitdenkt. Oder wie kann man das formulieren?
Genauso kann man es formulieren. Das ist ja ein sehr komplexer Prozess. Ne? Bauen und auch energetisches Sanieren vom Ankauf, also von der Akquise bis zur Fertigstellung passieren ja mit 20, 30, 40 Projektbeteiligten unglaublich viele Themen. So, und bei diesen Projekten ist es so, wenn ich jetzt mehrere gleichzeitig habe ich ja das Problem, dass ich ja den Überblick behalten muss. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich dann zu den verschiedenen Projektphasen natürlich immer wieder reinkommen. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich streiche die Fenster an der einen Fassade, also die nehme ich einfach raus und dafür mache ich eine Fassadenbegrünung, weil ich das jetzt hier für ansprechend empfinde, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann gehe ich also, gebe ich dem der KI den Kontext und sage, hey, schau mal, das ist das Projekt und das ist, weiß ich alles darüber und das kannst du dir auch ziehen aus diesen und jenen Unterlagen und ich habe jetzt eine Fassadenbegrünung vor und das ist die Adresse, in der wir uns befinden und so soll das bewässert werden und jetzt gebe ich der KI eine Rolle und sage, du bist Experte in der Fassadenbegrünung und in der Gebäudesanierung, ja, und dann eben auch mit geografischem Schwerpunkt, das heißt, nur die Fassadenbegrünung soll ja dann zu den Temperaturbedingungen und so weiter dort funktionieren, wo das Projekt auch ist. Bitte hilf mir jetzt dabei, das umzusetzen und mache mir einen konkreten, umsetzbaren Plan. Ja, und dann bekomme ich eben in diesem Sparings-Modus, dann kriege ich Fragen zurück, ich beantworte wiederum, bekomme ich eine komplette Pflanzübersicht, welche Pflanzen, wie ich pflanzen soll, dass sie auch zu den verschiedenen Jahreszeiten dann noch gut aussehen und so weiter. Und erstelle dieses Konzept, ja, und zapfe also ein bisschen an, wofür ich ja sonst erstmal jemanden hätte suchen müssen, der mir das dann sagt und der mich dann hier berät.
Also sparst Geld in dem Moment und sparst du Zeit. Ja, du musst nicht telefonieren, also musst schon auch, ich meine, das hat man gerade rausgehört, das ist schon intensiver, als die meisten das wahrscheinlich sich vielleicht vorstellen oder nutzen, weiß ich nicht, ne? Also viele nutzen das da sehr intensiv, aber du erklärst dann wirklich, hey, du bist in der Rolle, hier sind Informationen, das heißt, du stellst dann Dateien auch rein, ja, über das Projekt, und das ist ja schon auch ein bisschen Arbeit, aber du sparst unterm Strich Zeit wahrscheinlich trotzdem.
Ich spare unterm Strich Zeit, weil ich ja wie mit einem ganz engen Mitarbeiter immer in diesem Austausch für dieses Projekt bin. Ja, ich habe dann also auch einen Projektordner, worin dann diese Chats sind, wo ich auch Unterlagen habe. Und die KI lernt ja dann auch mit, was ich dann möchte, wo meine Zielsetzung hingeht, ja, wie ich arbeite, was für ein Design ich dann da gerne hätte. Und ich kann ja der KI auch immer sagen, hey, merkt ihr das bitte? Und dann wird das eben auch. Dann merkt sich die KI das auch, ja. Oder ich war zum Beispiel im Urlaub, dann habe ich tolle Einrichtungen oder so weiter gesehen, dann habe ich eben diesen Projektordner wieder aufgemacht, zum Beispiel bei ChatGPT und habe ein Foto gemacht und habe gesagt, hey, schau dir das mal an, das ist eine Inspiration für Küchen, für dieses eine Projekt, merkt dir das bitte und füge das der Liste hinzu. Also ich nutze das auch als Wissensdatenbank, ja, für dieses Projekt in diesem Ordner und fülle das eben auch mit weiteren Inspirationen, um dann noch zielgerichteter der KI sagen zu können, was ich eigentlich am Ende haben möchte und die setze es dann auch um.
Du hast keine Sorge, dass da eine Fehlinformation drin ist. Also sagt die KI, nimm die und die Pflanze, die blüht alle Jahreszeiten lang oder wie auch immer und das war falsch. Könnte das passieren?
Das könnte passieren, ja. Und dafür habe ich ja am Ende rum wieder jemanden, der das dann ja auch, also in diesem Fall der Gartenlandschaftsbauer, mit dem würde ich das ja dann besprechen. Ja, denn das heißt, ich habe ja überhaupt schon meine Vorarbeit. Ein echter Mensch, genau, vor Ort. Einer muss es ja pflanzen und einer muss es auch pflegen. Und mit dem würde ich das dann vor Ort besprechen, was er denn dazu meint. Und dann haben wir aber schon mal eine Gesprächsgrundlage. Ja, ansonsten ist man ja immer, wenn ich in dem Thema noch nicht firm bin, ein bisschen im luftleeren Raum unterwegs. Und dann ist man so sehr angewiesen, erstmal den richtigen Partner und so zu finden, der das dann umsetzt. Und so, könnt ihr ja schon immer noch sagen, ja, das würde ich lassen, da habe ich andere Erfahrungen gesammelt. Und da bin ich natürlich immer offen für die Fachexpertise dann aus der Erfahrung.
Das ist jetzt gerade passiert in ChatGPT oder in Claude oder wo?
Das ist jetzt gerade in ChatGPT passiert, genau. Da ist jeder völlig frei in seiner Auswahl. Die drei bekanntesten und beliebtesten LLMs, also Large Language Models, sind eben ChatGPT von OpenAI oder Claude von Anthropic oder eben dann Gemini von Google. Das sind so die meistgenutztesten. Ja, und ich habe irgendwann mal gesagt, die Modelle überholen sich immer gegenseitig. Ja, ich hatte auch in Murnau eine Übersicht gezeigt, welches Modell ist gerade am besten, welche kommt der menschlichen Intelligenz am nächsten und wer hat die größte Datenqualität beziehungsweise wer halluziniert auch am wenigsten. Und da haben wir ja genau gesehen, dass sich die Modelle immer gegenseitig überholen. Und ich habe dann aufgehört, immer zu wechseln, weil meiner Meinung nach sollte man sehr gut in einer Anwendung sein und seine Ideen dort umsetzen können, bevor man alle 2, 3, 4 Wochen den Anbieter wechselt und sich dann immer mit einer neuen Maske auseinandersetzen muss. Dementsprechend bin ich mit diesen Sparings-Themen hauptsächlich bei ChatGPT geblieben, nutze parallel aber auch verstärkt einfach Claude von Anthropic, um um hier noch nochmal manchmal auch die Aussagen von ChatGPT wieder gegenzuprüfen. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, dann eben zwei verschiedene KIs zusammenzubringen, die sich dann gegenseitig überprüfen, um bessere Ergebnisse zu erhalten.
Grundsätzlich sind die ähnlich. Also es ist jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt was Bestimmtes machen will, dann geht's nur mit Claude, oder das glaubst du, die sind nicht mit ChatGPT oder andersrum, die sind ähnlich, oder Gemini, die sind ähnlich genug?
Die sind ähnlich genug, das sagt zumindest die Übersicht. Ja, ganz am Anfang ging es immer, ja, nutze zum Beispiel ChatGPT für das Thema Sparring, ja, oder nutze diese und jene KI dafür. Da gab es immer eine Liste, was man alles an KI-Lösungen nutzen sollte. Mittlerweile bin ich der Meinung, kann ich der KI auch immer sagen, was sie machen soll. Es gibt auch verschiedene Modi in der KI, ja, ich kann den klassischen, es gibt auch verschiedene Modelle, die unterschiedliche Rechenleistung haben, die auch unterschiedlich tief dann suchen. Es gibt auch die Deep Research Funktion, also immer dann, wenn ich auch selber weiß, in diesem Fall Fassadenbegrünung, das finde ich ja nicht schnell bei Google, da muss ich ja relativ lange danach suchen, also kann ich dem Modell natürlich auch sagen, hey, mach mal diese Deep Research Funktion, suche mehr Quellen, ja, hier ist der Prompt, und das Ergebnis hätte ich gerne und jetzt gebe dich auf die Suche, und dann dauert es manchmal 20 Minuten. Ich sehe auch, es sind 200, 300 Quellen durchsucht worden und ich bekomme eine sehr differenzierte und sehr gute Antwort. Das heißt, in den Modellen selber habe ich verschiedene Möglichkeiten, sodass ich gar nicht so sehr springen muss.
Okay, also wir gehen jetzt gleich, wie gesagt, diese 5 Stufen durch und machen sehr konkrete Use Cases. Ich stelle nur vorweg ein paar Fragen, die ich einfach spannend finde, ne? Und wenn ich mal hier den Menschen habe, der sich so intensiv damit beschäftigt hat. Helfe mal, die Brücke zu schlagen von meinem, also alten Job bei IBM. IBM hat, oh, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren KI, AI als das Riesentrendthema erkannt. Und das war, also ich bin rausgegangen, da war ich 29 Jahre alt, jetzt bin ich 40 Jahre alt. Als ich rausgegangen bin, hatte IBM dieses Thema schon identifiziert, gesagt, das wird groß, weil wir immer mehr Daten haben, die wir immer leichter prozessieren können, mit immer größerer Rechenpower, hatten wir gerade im Vorgespräch, das könnte irgendwann auch echt ein limitierender Faktor sein, aber wir sind in der Lage, sehr große Datenmengen zu prozessieren, das heißt, Computer werden in der Lage sein zu lernen und sie werden lernen, zum Beispiel Datenmuster zu erkennen und auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen, die viel, viel schneller und besser gehen als das, was der Mensch eigentlich kann, und das war dann so KI, dann gab es den großen Watson, der hat Jeopardy mal gespielt, der Computer, ja, das ist ewig her, und dann war das, okay, da hat Jeopardy gewonnen, krass, dass ein Computer das gewinnen kann. Dann haben sie danach angefangen, sehr viel so Medizin-Use-Cases, Krebsforschung, da wird es auch viel eingesetzt. Aber das war nie, wenn ich zu Leuten gesagt habe, ja, KI und so, ne, das hat niemand gesagt, das ist jetzt in meinem Alltag da. Und jetzt plötzlich kommen diese Large Language Models. Das ist doch eigentlich das, was passiert ist, weil die Art und Weise, wie die KI jetzt mit uns interagiert oder ein Computer, der selbstlernend ist, das war so damals die Definition, die mir gegeben wurde, der selbstlernt, das ist jetzt plötzlich über Sprache oder Texteingabe, aber das ist eine brutal andere Schnittstelle zum Menschen, die sich sehr, sehr natürlich anfühlt. Ist das aus deiner Sicht richtig, dass das so der Durchbruch war, wo plötzlich jetzt alle sagen, boah, ich muss das nehmen, da kommen jetzt die großen Gewinne her?
Ich denke, dass das der Durchbruch ist, weil was du alles beschrieben hast, dieser Prozess dahin zu kommen, dass diese künstliche Intelligenz wahrscheinlich in der Vergangenheit überhaupt eine Aussage tätigen kann, hat ja erstmal unglaublich viel Vorarbeit gekostet. Ja, dann war das Internet vielleicht noch nicht so weit und so weiter. Und heute öffnen wir dieses Fenster und ich bekomme dann, oder jeder Anwender bekommt Antworten in einer ganz speziellen Tonalität, die man noch einstellen kann. Aber es fühlt sich immer so an wie, da denkt mal einer mit. Ah ja, okay, das könnte ich mir auch noch angucken und erinnert mich noch daran, ob ich hier und daran gedacht habe. Ja, es ist also für den Nutzer viel leichter zugänglich, ja, und ich glaube, der Use Case, der natürlich vorher immer dahinter steckte, war, wir wollen jetzt in einem besonderen Feld, besonderen Thema Geld verdienen und da wollen wir besonders gut werden, ja, und jetzt ist das ja ausgerollt worden auf alle möglichen Nutzer und fairerweise muss man ja da auch nochmal sagen, da gibt es ja auch kritische Stimmen, ja, ist das jetzt eine Blase, ist es keine Blase, wo kommt eigentlich dieses ganze Geld her, ja, das ist alles irgendwie Risikokapital, die Rechenleistung und so weiter, also der richtige Use Case, womit sich das Ganze ökonomisieren lässt, ist ja de facto eigentlich noch nicht ganz da, ne, und der soll ja dann irgendwann nochmal kommen, und ich könnte mir vorstellen, dass aus diesen Gründen, genau, da die ein oder anderen Unternehmen sich davon distanzierter haben gesagt, da können wir kein Geld mit verdienen, deswegen gehen wir da gar nicht weiter in die Forschung. Und dann kam im OpenAI und hat es dann ausgerollt.
Genau, und das ist also das nochmal dieses Kernding, verstehen, Large Language Models, sagt jeder, ne, wir gehen es gleich weiter von den Basics, aber mir ist es wichtig, Large Language Models ist eben, der hört uns zu, wir stellen eine Frage und dann antwortet er in unserer Sprache und es ist ja wirklich so, was ein bisschen meine Vorstellungskraft übersteigt, aber mir hat das auch mal ein Experte erklärt, dass der berechnet halt immer das nächste Wort, was am wahrscheinlichsten ist, was er jetzt ausspuckt. Das ist ja irre eigentlich, ne?
Das ist völlig irre und das nennt man ja, sind ja sogenannte Token, das sind Wortbröckchen, ja, und die sind, also ein Token ist ein Wortbröckchen, ist ungefähr so ein Dreiviertel Wort irgendwie, ja, also so im Schnitt. Und genau das, was du sagst, über dieses System werden diese Wortbröckchen aneinandergereiht und bilden dann eben ganze Sätze. Und das hat ja auch zum Halluzinieren geführt, ja, in den ersten Modellen. Dann hieß es immer, die Modelle halluzinieren. Ja, was bedeutet das? Es wird irgendwas mit totaler Überzeugung rausgegeben, was einfach de facto falsch ist. Und jetzt wird die KI ja besser. Sie trainiert sich zum Teil selber und schafft es eben, diese Halluzination weitestgehend zu reduzieren. Abgestellt ist sie noch nicht ganz, aber sind auf dem richtigen Weg.
Okay, also das heißt, die KI sagt noch falsche Dinge, aber es ist deutlich weniger geworden.
Nach meiner Erfahrung, in meinem Kontext ist das so, ja, man sieht das auch immer, wenn wir jetzt spezielle Fragen stellen, ja, das ist eben, man sollte die Daten immer überprüfen, steht in den Modellen, es ist keine Rechts- und keine Steuerberatung und so weiter, die Modelle sichern sich dahingehend schon ab, ja, und niemand sollte das einfach alles glauben, was dort rauskommt, aber die grundsätzliche Verbesserung ist auf jeden Fall zu erkennen und ich kann noch mal ein Beispiel nennen. Also vor einem Jahr habe ich zum Beispiel mal in der Markt- und Standortanalyse mich mit ChatGPT hingesetzt und habe gesagt, hey, ich suche diese und jene Wohnung und die sind so und so groß und nicht, na, und lass uns doch mal überlegen, an wen ich das vermieten kann. Und dann haben wir also überlegt, na, dann hat also die Markt- und Standortanalyse stattgefunden, in welcher Stadt geht jetzt welche Vermietungsform, in welchem Stadtteil, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns über die Finanzierung sprechen. Und die KI hat einfach die Annuität, also Zins und Tilgung für das Jahr genommen, auf Monatsbasis gezogen und mit der monatlichen Miete verglichen, hat mir natürlich ausgespuckt, dass diese Wohnung mit 9.000 Euro im Monat defizitär ist. Ja, und das ist natürlich ein grober Fehler, der heute mir nicht nochmal, also der KI nicht nochmal passiert ist in diesem Sparings-Thema. Daran sehen wir, es ist also viel, viel besser geworden. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht immer nur der KI die Schuld geben, sondern es geht auch immer um den Kontext, den wir reingeben. Ja, und das ist das Allerwichtigste, ja, weil wir würden ja jedem anderen Menschen auch genau sagen, was wir gerne möchten, was wir nicht möchten, wo er nachschauen soll, welche Daten er hat und was das Ziel am Ende ist. Und da, genau, ist auch der Anwender in der Pflicht, einfach besser zu werden.
Ja, okay, lass uns mal durch diese 5 Stufen gehen. Du hast selber gesagt, okay, also eine Stufe ist erstmal Stufe 1, ich muss Daten-Input in die KI geben. Da sagst du, Whisperflow und Plot sind 2 Tools, die interessant sind. Erzähl mal, warum?
Genau, also der klassische Weg ist ja, ich tippe es über die Tastatur ein, ja, und oder ich kann es rein sprechen. Ich habe jetzt keine super Erfahrungen damit gesammelt, mit den LLMs, zu sprechen und die Antwort kommt direkt dann zurück. Ja, das funktioniert nicht so gut. Also habe ich mich wieder aufs Tippen konzentriert. Jetzt gibt es einen kleinen Produktivitätsbooster, das ist Whisperflow. Was macht Whisperflow? Das ist eine App, die ihr einfach runterladen könnt und habt dann einen Shortcut, also ihr drückt auf der Tastatur irgendeine Taste und dann könnt ihr reinsprechen über euer Mikro und dann wird alles, was ihr einfach reinsprecht, dann kommt in dieses Kontextfenster. Ja, das ist jetzt nicht super spannend. Jetzt hat aber Whisperflow einen Vorteil. Man kann also in dieser App sagen, alles, was ich jetzt, man kann also diesen Text markieren und dann ihn transformieren lassen. Zum Beispiel das nennt sich dann Polish. Ja, also wenn man so seine Gedanken rausspricht, dann ist es nicht so strukturiert, wie man das dann gerne der KI übermitteln würde. Also dann soll das Ganze erstmal rund gemacht werden und eingekürzt werden. So, das muss ich schon mal nicht mehr beachten beim Sprechen. Das kann ich also dann einfach so frei reinsprechen. Das ist zum Beispiel ein Shortcut. Oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich ständig im internationalen Kontext unterwegs bin, ja, dass er das Ganze dann in irgendeine andere Sprache übersetzen soll. Oder ich kann ihm auch sagen, ja, macht daraus direkt einen Prompt nach entsprechenden Regeln. Ja, also ich kann also über eine Tastenkombination meinen reingesprochenen Kontext so verarbeiten lassen, wie der Output am Ende dann sein soll und was ich der KI dann an die Hand geben möchte.
Glaubst du, das wird bleiben? Ich meine, das war meine Erwartungshaltung an ChatGPT oder Claude, die Tools, die ich eigentlich nutze, dass ich da auf das Mikrofon drücke und das, was ich reinrede, egal in welcher Sprache, versteht er schon relativ gut. Und jetzt muss ich noch ein Zwischentool schalten, das kann nicht die Dauerlösung sein, oder?
Das wird nicht die Dauerlösung sein, das denke ich auch. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gesammelt, dass immer, wenn ich jetzt Prompt entwickle, dass da, wenn ich genau ein Ziel vor Augen habe, was dieser Prompt genau machen soll, dann kann das auch mal sein, dass, wenn ich den immer wieder nutzen möchte, dass der auch mal, dass es 2 oder 3 Stunden dauert, bis der genauso arbeitet, wie ich das gerne hätte. Das heißt,
wow.
Ich muss schon, dann ist ja auch wirklich perfekt, ja, aber ich muss schon ganz am Anfang aufpassen, dass die KI nicht falsch abbiegt, ja, weil das Problem ist, zurückgehen und dann an der nächsten Gabelung wieder abbiegen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ist dieses Thema wie Whisperflow, reinsprechen, das direkt zu strukturieren und zum Beispiel in ein Prompt zu übersetzen, schon ein sehr guter Weg, um da einfach Zeit zu sparen.
Okay, pass auf, weil das jetzt einfach spannend ist, ich kürze jetzt ab, ich habe noch das zweite Plaud erwähnt, PLAUD, das ist ein Hardware-Device, kann sich jeder kaufen, auf den Tisch legen, dann hört er die ganze Zeit zu und gibt Summaries von zum Beispiel Meetings und so weiter. Achtung, bitte Datenschutz beachten, ne? Nur der Vollständigkeit halber. Dann lass uns jetzt über Prompts reden. Es ist krass, wie du Prompts schreibst und da sind wir jetzt so ein bisschen bei Stufe 2. Und jetzt wollen wir ja weg von, naja, mein Prompt ist halt, hey, ich würde gerne mal eine Immobilie kaufen, da und da, sondern wir wollen da drin jetzt auch richtig gut werden und das macht einen großen Unterschied. Erklär das mal.
Prompts sind nach wie vor die Basis für alles Mögliche, ja, also die KI führt ja eine Handlung aus oder trifft Entscheidungen aufgrund von Vorgaben, die wir gegeben haben, ja, und das ist egal, ob ich jetzt, wir werden ja weitere Stufen sehen, dahinter steckt immer irgendeine Art von Prompt, also eine Arbeitsanweisung, ja, ein Hinweis, Kontext, Regeln, Sachen, die nicht gemacht werden sollen, Output-Format und so weiter. Und so ein Prompt folgt früher, was heißt früher, also vor 1,5 Jahren war es noch viel extremer, ja, da musste man schon sehr genau schauen, wie man gepromptet hat. Heute ist es etwas einfacher. Aber der klassische Prompt hat eben Regeln, also ich gebe der KI eine Rolle. Ja, was bist du, was hast du für eine Expertise? Weil er dann natürlich auch sehr fachgerichtet antworten kann. Welchen Kontext gebe ich rein? Also welche PDFs, welche Informationen habe ich zum Beispiel von Plot? Was habe ich also von der Baustellenbesprechung, von dem Gespräch mitgebracht an Notizen, die ich dann hinterlegen kann? Was möchte ich nicht, ja, also welches Thema möchte ich, soll er sich nicht verirren? Dann möchte ich, dass er mir Fragen stellt, um an mein besseres Ergebnis zu kommen, ja, dann habe ich vielleicht irgendwas vergessen, ja, dann soll er mich darauf hinweisen, die Fragen entsprechend formulieren, um dann erst loszulaufen danach. Also wir sind erst noch im Planungsmodus, bis es dann wirklich losgeht, ja, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, diese Struktur einzuhalten. Und da hilft natürlich wunderbar eben dieser Shortcut von Whisperflow, um das dann in diesen Prompt zu übersetzen.
Erklären Sie den Prompt nochmal genauer. Du gehst jetzt, also wir können uns, ich glaube, ChatGPT oder Claude haben die allermeisten jetzt schon aufgemacht. Dann habe ich da diese Zeile, wo ich was eingeben kann.
Ja.
Jetzt machst du dir Gedanken, bevor du was dort eingibst und einfach sagst, hey, such mir mal ein paar, weiß ich nicht, Grundstücke raus, die man bebauen könnte oder such mal ein paar nette Bestandsimmobilien, die ich investieren könnte für die Altersvorsorge, sondern du machst dir Gedanken, du versuchst ihm Kontext zu geben, das passiert alles in diesem Chatfenster oder wie, was machst du da im Moment, State of the Art quasi jetzt hier, Juli 2016?
Genau, In dieser Stufe funktioniert das alles in diesem Chatfenster, genau. Also ich habe eine Herausforderung gegen ein Thema, das ich jetzt bearbeiten möchte und google das eben nicht mehr, sondern ich öffne jetzt ChatGPT oder Claude oder Gemini und schreibe dann also, überlege natürlich, wo ich hin möchte, gebe der KI eben, wie gesagt, nach diesem Prompt-Schema, Rolle, Kontext, soll mir Fragen stellen und so weiter und gehe dann in
das
den
immer
Austausch.
Gleich.
Das ist immer gleich, genau.
Da hängt ein Post-it an, da kann man sich an die erinnern, pass auf, denke immer dran, Rolle, Kontext, was sollst du tun, was nicht, stell mir Rückfragen.
Eben nicht mehr, weil ich jetzt das einfach reinspreche, über den Shortcut von Whisperflow sage, ja. Alles, was ich reingesprochen habe, daraus machst du jetzt nach diesen Regeln einen Prompt dann kann ich die KI loslaufen lassen und schaue mir die Ergebnisse an. Genau.
Das heißt, lass mich nochmal, du, weil du quasi Whisperflow schon dazwischen ein Set von Regeln anwendest, musst du es nicht mehr so gut strukturieren, aber die Information muss ja trotzdem liefern. Also muss ja trotzdem irgendwie sagen, wir wollen da und da eine Wohnung zur Altersvorsorge kaufen. Mein Ziel ist, dass sie sich von selbst abzahlt. Ich kann so und so viel EK und gehe an den Standort, weil ich die und die Annahme habe. Das musst du ja schon sprechen.
Das muss ich sprechen, genau. Ich kann auch Dokumente hinzufügen, ich kann PDFs hinzufügen, Bilder, Exposés, alles Mögliche, was ich so habe, wenn es um einen konkreten Immobilienfall geht. Und kann ihn auch bitten, erstmal mit mir grundsätzlich Dinge zu überprüfen und erst dann später auszuführen und so weiter. Ich bin der Autor, ja. Ich muss die Kreativität vorgeben und die Umsetzung kommt über die KI.
Also du sagst dann quasi auch, stell mir erst Rückfragen, danach sagst du, weiß ich nicht, warte, ich schicke dir jetzt noch ein paar mehr Informationen und du baust das quasi richtig auf. Also das ist nicht eine Eingabe und dann Feuer, sondern du baust das in diesem Chat auf, teilweise sagst du über 2 Stunden, ja.
Genau, wenn ich weiß, dieser Fall kommt jetzt öfter vor, ja, oder wir hinterlegen jetzt den Prompt in der Mikrosoftware, dann muss die natürlich genau auch daran arbeiten. Also wir machen ein Beispiel, ich habe mir eine kleine Übergabe-App für die WG-Vermietung gebaut, dass die Studenten und Studentinnen die Übergabe selber durchführen können. Das heißt, die KI erkennt den Zählerstand und man muss Fotos machen und die KI sagt, so sieht's vorher aus oder so sah es aus dem Übergabeprotokoll vorher aus und jetzt soll das so übergeben werden und macht dann Soll-Ist-Abgleich und sagt dann den in diesem Fall der Mieterin oder dem Mieter, ey, da musst du aber nochmal streichen oder das und das war dann vorher nicht. Jetzt habe ich einen Prompt geschrieben, der sehr vermieterfreundlich war. Dann hat die KI angefangen und gesagt, also das muss alles neu und was muss aber gar nicht neu. Ja? Das heißt, der Prompt war an der Stelle nicht neutral genug. Das heißt, dieser Prompt, die KI hält sich ja dann an diese Regeln und dementsprechend muss dieser Prompt sehr, sehr gut sein, um auch die richtigen Ergebnisse zu bekommen, weil sonst kommt hinten raus natürlich nicht das raus, was mich dann auch weiterbringt an der Stelle.
Ja. Okay, gib uns mal ein paar Anwendungsfälle noch, wo du sagen würdest, das ist ideal, um jetzt Prompts zu schreiben als Immobilieninvestor.
Also wir haben zum Beispiel im KI-Café für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Prompt, das ist der ganz normale. Da geht's ja los, ja. Wir haben jetzt eine Wohnung akquiriert und wir sind jetzt vielleicht noch nicht sicher in dem Prozess. Das heißt, wir müssen Unterlagen checken. Welche habe ich vorliegen? Welche benötige ich noch? Woher bekomme ich die? Dann beinhaltet eben dieser Prompt, der ist dann so aufgebaut, dass er den Nutzer mitnimmt Schritt für Schritt und immer wieder eine Liste ausgibt, wo er gerade steht, was er noch braucht, was wie lange dauert, wo er was anfordert. Und wenn er was anfordert, dass auch gleichzeitig die E-Mails vorbereitet werden für eben den Makler, den Notar, die Bank oder eben das Grundbuchamt oder wie noch immer. Ja, also wirklich über eine Art Checkliste Schritt für Schritt und da kann man immer wieder, Unterlagen sind reingekommen, reinladen, dann wird das aktualisiert und der nächste Schritt vorbereitet. Ja, also wirklich ein Prozess, der in kleinen Stufen vorangeht. Ja, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit, mit einem guten Prompt hier zu arbeiten, wenn man einfach noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Oder einer meiner Lieblingsprompt ist das Thema der 3-Experten-Prompt. Ja, was macht dieser Prompt? Der ist so aufgebaut, dass ich ihm ein Thema reingebe und er entwickelt oder er schlägt mir 3 Experten zu einem Thema vor. Also Beispiel, jemand möchte eine PV-Anlage bei einem anderen auf dem Dach installieren und kennt sich damit aber noch gar nicht aus. Und das ist der Kontext. Und sagt dann vielleicht noch, die soll irgendwie 50, 60 Kilowatt Peak sein. Kann ich mich diesem Thema denn jetzt nähern aus verschiedenen Perspektiven? Weil wir haben ja irgendwie ein Gebäude, ein Dach, einen Eigentümer, wir haben Erträge, Steuern, Finanzierung, das muss einer aufbauen. Ja, wer nimmt das denn ab und wie vergütet sich das Ganze? Also ist ja dann doch schon ein komplexes Thema. Und dieser Prompt schlägt dann 3 Experten vor, die ich dann akzeptieren kann oder nicht. Und dann fangen die an, miteinander zu diskutieren und mich durch diesen Prozess zu leiten, was mache ich zuerst, worauf muss ich achten, wo rufe ich als nächstes an. Ja, und das ist unglaublich wertvoll, weil das dieses ganze Wissen, was dann bereitgestellt wird aus diesen verschiedenen Perspektiven, mich natürlich perfekt durch diesen Prozess geleitet.
Das Erste, was du gerade sagtest, ist das noch ein Prompt? Also du sagst jetzt schon, okay, der bereitet E-Mails vor und so. Ist das, was ihr da geschrieben habt, jetzt nur um das Beispiel einmal aufzugreifen, ist das reiner Text, den könntest du mir jetzt schicken als Notizdatei oder in WhatsApp. Und das ist dann ein langer Tag. Wie lang ist der? Wie kann man sich vorstellen? Weiß ich nicht. Zwei Bildschirmseiten voll oder?
Der Prompt meinst du, oder?
Ja, ja.
Ja, also kommt es lang an, aber der kann schon lang werden. Ja, genau. Ja. Mhm.
Und das kann ich reinkopieren, drück Feuer, dann fängt der an, mir Rückfragen zu stellen.
Wenn der so aufgebaut ist und ich sage, stell erstmal Rückfragen, bevor du anfängst zu arbeiten, dann macht er das, genau.
Okay, und dann will er jetzt immer, also, weil das wird für mich jetzt schon eigentlich agentisch vom Gefühl her, dass der, du sagst jetzt, wenn neue Unterlagen kommen, prüft er die wieder oder also ich lasse das eine Chatfenster quasi da offen. Jetzt schreibt er mir, keine Ahnung, eine E-Mail, weil mir noch die Teilungserklärung fehlt. Dann schreibe ich die E-Mail raus, nehme das aber von Hand die E-Mail wieder entgegen, nehme die Teilungserklärung raus, kopiere sie ihm rein. Und dann arbeitet er quasi weiter und sagt, hey, uns fehlt auch noch das und das.
Genau, jetzt hast du genau die Schnittmenge, den nächsten Schritt eigentlich eingeläutet, weil beim Prompting ist es eher sparing, Antwort, also Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ja, dann wird zum Beispiel die E-Mail formuliert, die ich dann rauskopiere, in mein E-Mail-Programm reinkopiere. Das heißt, ich komme aus diesem Chatfenster eigentlich nicht so sehr raus. Die Kommunikation findet eben dann dort statt. Es sei denn, ich füge, und da ist gerade die Anwendung von Anthropic, also Claude, sehr, sehr weit. Ich fange an, das Ganze agentisch zu machen. Dann haben wir nicht nur das Thema der künstlichen Intelligenz, die mich hier anhand meines Prompts vorbereitet, sondern ich kann Tools anbinden, ja, und schaffe es dadurch, aus diesem Fenster rauszukommen. Und dann passiert eben genau das, was du sagst. Dann wird es agentisch, dann werden eben Aufgaben ausgeführt. Ich kann also Zeitprofile hinterlegen. Ja, ich kann also sagen, hey, pass mal auf, verbinde dich. Zum Beispiel geht das wunderbar bei Claude. Ja, verbinde dich bitte mit meinem E-Mail-Konto. Schaue jeden Tag zweimal nach. Sind E-Mails zu dem Ankauf dieser Wohnung gekommen? Wenn ja, lege sie entsprechend ab und gib mir eine Information über den Status. Ja, und dann passiert genau das, was du sagst. Dann sind wir agentisch unterwegs. Dann sind wir schon da, wo wir diesen Sparings-Modus verlassen und der Prozess schon für uns besser durchläuft.
Ja. Jetzt haben wir GPTs ein bisschen übersprungen dann, oder? In den Stufen. Mhm. Was bei mir, weil ich jetzt ein bisschen viel Claude gemacht habe wahrscheinlich, habe ich auch gerade, während du über den Prompt gesprochen hast, gedacht, ah ja, das ist ja irgendwie auch ein Skill, den ich mir jetzt speichern könnte, oder?
Das ist ein Skill, den du dir speichern kannst, genau. Der
dann, was sind Skills und was sind GPTs?
Ja, also GPTs, also man muss ein bisschen ausholen, also es kam ja ChatGPT mit OpenAI und dann kam Gemini von Google und dann die irgendwann gesagt, so, Chats ist das eine, aber wenn ich einen sehr spitzen Case habe, der sich immer wiederholt, zum Beispiel, ich prüfe im Jahr, sag ich mal, mach mal ein Beispiel, ich prüfe einfach 10 Wohnungen zum Ankauf und ich muss, weil ich weiß, dass an meinem Standort nur Wohnungen verkauft oder ich nur Rendite erwirtschaften kann mit diesen Wohnungen, wenn ich in die Renovierung, Sanierung gehe, wann ist der Einkaufspreis gut und dann kann ich auch, ne, dann bin ich in der Lage überhaupt dann hier als Immobilieninvestor erfolgreich zu sein, weil die fertigen Neubauwohnungen kann ich mir einfach da nicht kaufen. Also muss ich eben renovieren und sanieren. So, und mein erster GPT war zum Beispiel, der hieß Carsten, da gab es diese Skills und so weiter noch nicht, da kommen wir gleich dazu, der hieß Carsten Kalkulation. Ja, Carsten Kalkulation hat einen Prompt. Und der ist sozusagen mein erster digitaler Mitarbeiter gewesen. Den finden wir, der ist bei ChatGPT. Ich kann da GPTs anlegen. Den kann ich Wissen hinterlegen, also Arbeitsanweisung. In diesem Fall habe ich ihm gesagt, Carsten, du bist Sanierungskalkulator, auch für den Prompt, ja, mit Berufserfahrung und so weiter. Und hier sind meine Kostenkennwerte. Also ich tausche den Boden Vinyl aus für so und so viel Euro den Quadratmeter. Und das kostet mich für mich Fußleisten, das kostet mich Innentüren und so weiter. Und daran hältst du dich bitte. Und anhand der Fotos schaust du die Fotos von dieser Wohnung an, die ich kaufen möchte, die lade ich dann einfach in diesen GPT rein. Ja, der weiß, er hat immer die gleiche Arbeitsanweisung und weiß genau, was er machen soll. Und dann stellt er mir ein paar Fragen, wohin ich das Ganze renovieren, sanieren möchte, was ich für ein Budget habe. Und dann fängt er an, mir Vorschläge zu machen, was wir machen wollen und auch eine Kostenkalkulation aufzustellen, die tatsächlich sehr, sehr gut ist. Das ist etwas, was ich wiederkehrend dann machen kann. Der ist in dieser Seitenleiste, dann gehe ich auf den GPT, lade die Sachen rein und ich komme immer wieder am Ende zu einer Kostenkalkulation mit einem Anschreiben an den Verkäufer, dass ich, was ich alles noch machen muss und dann nochmal einen neuen Preisvorschlag, wo wir uns dann treffen sollen, zum Beispiel. Ja, und der funktioniert in sich nach, also abgeschlossen nach außen, ohne jetzt großartig mit anderen Plugins oder Tools zu kommunizieren. Da kommt am Ende das raus, was ich haben will. Das nehme ich dann raus und verschicke das dann wieder separat.
Das ist ein GPT in ChatGPT in deinem Fall.
Das ist ein GPT in ChatGPT, der Carsten. Das gibt es auch aus der Google-Welt. Das heißt dann GEM, also GEM. Das ist das Pendant, ja, zu den GPTs und funktioniert letztendlich sehr ähnlich.
Es hört sich für mich sehr ähnlich an wie ein Projekt. In einem Projekt kann ich ja auch Kontext hinterlegen. Wann frage ich an, nee, ich muss jetzt ein GPT bauen?
Also in diesem Fall ist es ja so, wenn ich ein Projekt anlege, dann sammle ich ja dort Informationen und versuche der KI zu sagen, hey, alles, was nur dieses Projekt betrifft, findest du in diesem Ordner. Ja? Der GPT hat ja eine sehr spitze und klar formulierte Aufgabe. In diesem Fall die Sanierungskalkulation anhand des Wissens, was ich dann zur Verfügung gestellt habe. Ja? Und was ich dann mache, ist, ich gebe dem GPT dann eben zum Beispiel dieses Exposé, bekomme die Unterlagen und diesen Chat kann ich dann in dem Projekt hinzufügen. Ja, das ist wie ein Mitarbeiter, wenn ich jetzt hier eine Tür weiter jemanden sitzen hätte, der das für mich kalkuliert, der kalkuliert mir das und legt mir das quasi auf den Schreibtisch. Und ich hefte es dann in den Projektordner. Ja, dann ist das Wissen in diesem Ordner. Aber ansonsten interessiert den Carsten, der hier eine Tür weiter sitzt, interessiert sich zu dem Projekt gar nicht, weil der den ganzen Tag nur irgendwas kalkuliert und dem ist relativ egal, was in dem Projekt ist, sondern er führt nur seine Aufgabe aus.
Genau, also du könntest den Carsten jetzt auch fragen, wie wird das Wetter morgen? Gibt dir wahrscheinlich auch eine Antwort, oder? Aber ja. Interessant wird es, wenn du ihn fragst, rechne mir ein Projekt durch, weil da hat er plötzlich klare Anweisungen im Kopf, klare Regeln, denen er folgt und darin ist er gut.
Darin ist er gut, weil ich die Daten hinterlegt habe, die er dann dafür benötigt. Ja, und ich kann die Internetsuche auch ausschalten. Dann sage ich, such dir keine Preise aus dem Internet, nimm einfach nur meine zum Beispiel. Und das ist ja etwas, was, wenn ich das oft habe, ich ziehe das nur noch rein. Dahinter steckt der Prompt, der das dann genauso ausspuckt wie jedes Mal. Und dann wird es ja erst verlässlich, weil ich weiß, meine Daten mit den Informationen kommen am Ende in eine Tabelle und in irgendwelche vorgefertigten Schriftstücke. Dann bin ich in der Lage, das natürlich überhaupt Kosten zu sparen, weil ich ja viel effizienter werde.
Okay, also sagen wir, ich bin Immobilieninvestor und ich stelle erstmal fest, ich möchte mit KI anfangen, ja, werden viele wahrscheinlich feststellen. Dann fängt man an, Prompts zu schreiben, weil man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt in der Akquise auf der Suche nach so einer Art von Immobilie. Ich brauche dann zweitens irgendwie eine Aufbereitung für die Bank, die besonders gut ist. Ich brauche dann drittens eine Art Prüfung oder so. Dann würdest du sagen, ja, das ist auf jeden Fall mal gut, das als Prompt zu schreiben. Aber wahrscheinlich hast du ja nicht nur vor, das einmal zu machen. Du wirst ja viele Objekte durchprüfen und immer wieder aufbereiten für die Bank. Das heißt, das ist schon also erstmal sinnvoll, sehr viel Zeit in diesen Prompt zu investieren, etwas darüber zu lernen, wie das funktioniert, also die Prompt-Regeln, zum Beispiel drei Experten Prompt nutzen oder eben klar dem eine Rolle erstmal geben, Rückfragen stellen lassen. Da ist also eine Menge Tiefgang drin, den man vielleicht nicht vermutet, wenn man noch ChatGPT wie Google benutzt. Ja? Das erstmal perfektionieren und dann aber wirklich zu sagen, ich weiß, ich mache das öfter, jetzt kann ich daraus eigentlich ein GPT erstellen und mir wirklich wie so einen kleinen super spezialisierten Mitarbeiter bauen.
Genau, das war jetzt die letzte Zeit so, dass etwas, was für Immobilieninvestoren genau hervorragend funktioniert, um eben auch eine Konsistenz zu bekommen in der Bewertung. Ja, weil wenn ich weiß, dass der Carsten immer diese Werte nimmt und ich ihm auch hinterlegt habe, hey, wenn wir jetzt die Werte stammen aus 2025 oder 2026 und wenn ich ihn nächstes Jahr bediene, dann nimmt er einfach 2-3% Inflationsaufschlag und hat noch Regionalitätsfaktoren dahinter. Genau, dann wird es auf jeden Fall spannend, solche GPTs zu verwenden, bevor es dann eben auch Skills gab. Ne?
Machen wir noch mehr, das war übrigens auch bei IBM schon jahrelang, ja, KI hört sich geil an, aber was sind Anwendungsfälle? So, du hast konkrete, machen wir einfach noch machen wir noch 2, 3, 4, 5 weitere Anwendungsfälle im Bereich, weiß ich nicht, Prompts, GPTs oder so, wo du wirklich sagst, die sehe ich relativ aktiv im Einsatz. Du hast mit vielen eben aus der Community zu tun, die KI sehr aktiv einsetzen. Was machen die?
Also wichtig ist ja, wo können wir uns wirklich Zeit sparen? Ja, und wenn ich der zweite GPT war Lena Weber, und bei Lena Weber haben wir dann Kündigungen reingeladen und die hat dann eine Kündigungsbestätigung geschrieben. Ja, also ganz einfach, nicht besonders aufwendig. Dann, da stimmten auch die Daten schon, hat nochmal darauf hingewiesen, was beim Auszug zu beachten ist und so weiter. So, aber ich komme aus dieser Maske nicht so.
Dschungel, nur du hast gemerkt, das ist eine wiederkehrende Aufgabe in deinem Bestand, eine kleine, schnell erledigte Aufgabe. Da wird man erstmal denken, ja gut, ist ja nicht so schlimm, aber tatsächlich, das ist dann halt auf Knopfdruck, das spart dann einige Minuten. Jedes Mal.
Genau, also habe ich für die Mitarbeiter gebaut oder Mitarbeiterinnen, habe gesagt, hier müsst ihr jedes Mal eine Kündigungsbestätigung schreiben. Ja, ist jetzt auch kein Riesenprozess, aber genau, Kündigung rein, Bestätigung raus, ablegen, händisch leider noch, und dann auch Copy-Paste in die E-Mail und dann verschicken, und dann ist das so in Ordnung. Also ganz, ganz einfache Dinge. Wichtig ist, dass man, auch wenn alles möglich ist bei der KI, dass man erstmal einfache Schritte macht, kleine Prozesse, kleine Workflows sich überlegt, was muss ich überhaupt tun, was kostet mich Zeit, wie oft kommt das im Jahr vor, und sich dann dafür eine KI-Lösung überlegt, ohne auf 10.000 Meter Flughöhe zu kommen. Man kann natürlich die ganzen super riesen Apps bauen mit 1.000, aber meistens braucht man das gar nicht, ja, weil wir vielleicht je nach Bestand, aber es kommen eben in der Regel nicht hunderte Kündigungen vor im Jahr, sondern nur einige wenige. Ja, und dann benötige ich keine Riesenanwendung dafür. Das reicht dann schon, wenn wir die Automatisierung nicht zu 100% geschaffen haben, aber ich habe einen klaren Ablauf, Kündigung rein, Bestätigung raus, zu E-Mail, dauert eine Minute. Die, in diesem Fall Lena Weber, macht immer genau diesen Prozess. Das ist sehr, sehr einfach. Das kann jeder ganz schnell nachbauen. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, dann wollte ich nicht immer prompten und so weiter und sagen, jetzt muss ich mir immer einen neuen GPT selber bauen, sondern ich habe mir einen GPT gebaut, der quasi für mich, dem ich einfach nur sage, was ich für einen digitalen Mitarbeiter benötige, und der mir danach dann dieses Rollenprofil gegeben hat und genau für meinen Anwendungsfall, der mir dann quasi wiederum neue digitale Mitarbeiter gebaut hat. Das ist so eine Art Personalrecruiter, kann man eigentlich sagen. Also ich habe beschrieben, als wenn man zu der Personalstelle geht und sagt, hey, wir brauchen einen neuen Mitarbeiter für das Thema Sales oder Marketing, das soll alles können, und dann machen die eine Ausschreibung oder eine Stellenausschreibung, und dann kommt die Bewerbung und dann sucht man sich einen aus. Und so habe ich das dann gebaut, dass ich nur gesagt habe, das ist mein Problem. Dann hat er mir 15 Fragen gestellt, da am Ende ein Profil gemacht, das konnte ich wieder copy-pasten, hatte einen neuen digitalen Mitarbeiter. Und so ist unter anderem mein Finanzierungsstudien- und Bankberater entstanden.
Erzähl mal von denen kurz.
Ja, das ist für mich, ja, ich habe ja vorhin gesagt, wie wir aufgestellt sind als Immobilienunternehmen. Was ist schwer? Ja, also es gibt ja dieses Thema Investorenbroschüre, das heißt, wir wollen ja den Banker davon überzeugen, was wir für ein fähiger Investor oder Investorin sind, und stellen uns mit unserem Gehalt, unserer Vermögensübersicht und unseren Fähigkeiten dar. Haben wir vielleicht Track Record, haben schon mal ein, zwei Wohnungen renoviert, und das stellen wir dann dar. Der Banker ist dann sofort Fan, aber er muss ja dann unser Projekt in die Marktfolge übertragen. Da werden ja die Entscheidungen getroffen. Ja, und in der Marktfolge ist es so, Finanzierungen sind im Moment ja allgemein eher ein bisschen zäher und zähflüssiger. Hier habe ich schon, auch gerade beim Thema Neubau und Sanierung, schon früh auch verstanden, dass da keiner einen Riesenordner mit 50 PDFs will. Und da will auch niemand einen Aktenordner abgegeben haben, ja, sondern ich möchte es der Marktfolge, da wo die Entscheidungen getroffen werden über den Kredit, ob er jetzt ausgezahlt wird oder nicht und wie das Ganze auch bewertet wird, möchte ich antizipieren. Und dann habe ich angefangen, Projektstudien zu schreiben. Ja, was sind diese Projektstudien? Da habe ich mich also hingesetzt und habe dieses Projekt so auseinandergenommen und aufgeschrieben nach einem gewissen Schema, dass die Marktfolge das eigentlich nur noch durchlesen muss, ja, und sich nicht durch diese Unterlagen wühlen muss. Das bedeutet, steht genau drin, Key Facts, Projektinitiierung, Markt- und Standortanalyse, warum möchte ich jetzt gerne das bauen, sanieren, entwickeln, woher habe ich meine Daten, was ist mit dem Thema Altlasten, Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte und so weiter. Also alles das, was man prüfen sollte bei so einem großen Projekt, habe ich dann runtergeschrieben auf vielen, vielen Seiten, mal 15, mal 20, mal 70 Seiten, je nach Projektvolumen. und habe das dann abgegeben. Und das ist immer sehr, sehr gut angekommen. Das hat aber sehr viel Zeit gekostet. Das brauche ich heute nicht mehr. Jetzt habe ich diesen Finanzierungsstudien-GPT. Das Wissen, was der hat, habe ich aus den anderen Projektstudien da schon reingepackt, habe einen Prompt hinterlegt. Er stellt mir wiederum 10, 15 Fragen. Ich gebe ihm alle Unterlagen an die Hand und am Ende kommt also ein sehr, sehr gut strukturierter Text für die Marktfolge raus. Ich packe noch ein paar Bilder dazu, lese nochmal drüber, ob das alles so stimmt und ich kann in 1-2 Stunden das rausschicken als PDF und genau, kommt aber der Marktfolge nach wie genauso gut an wie vorher, nur dass ich es eben nicht mehr selber schreibe.
Wie heißt er?
Oh, dem habe ich noch keinen Namen gegeben. Der hat noch.
Ich habe gerade überlegt, ich hätte jetzt geschrieben, Franz Finanzierer oder wie sowas. Aber, also ich fand das ja sehr cool. Deswegen habe ich mir Armin Asset gebaut, ja, weil ich so cool finde, wie du Namen vergibst. Ist da die Gefahr, dass wir auf gut Deutsch ein bisschen zugeschissen werden mit Daten jetzt? Also der Banker sitzt da und denkt, oh, jetzt kommt der Nächste mit seinem 17 Seiten PDF, schon klar. Ja? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch so ein besonderes Paradoxon, also dass die eine KI der anderen KI versteckt und die sich gegenseitig irgendwie um nichts, also viel, viel Zeilen produzieren, aber eigentlich über nichts unterhalten. Mhm. Weil meine Bank das jetzt ja schon kennt und ich natürlich in den Studien, woran sich dieser GPT erhalten soll, auch mich versucht habe, sehr kurz zu fassen, kann ich dem das natürlich auch sagen. Ne? Und das habe ich dem auch hinterlegt. Halte ich kurz, nur die wesentlichen Informationen. Da macht er keine halbe Seite von den Grunddienstbarkeiten, sondern der schreibt einfach nur 2 Zeilen und dann hinterlegt er das am Ende. Ja, und das reicht dann schon. Aber das ist natürlich eine große Gefahr. Jetzt genau, das ist für alle einfach auch wichtig. Viel Text heißt nicht, dass das sehr, sehr gut ist, sondern wir wollen ja zum Punkt kommen, wie wir das sonst auch wollen. Ja, und das ist auch gefährlich beim Prompten. Ja, es gibt dann zum Beispiel, um da nochmal kurz drauf einzugehen, es gibt auch Prompt-Generatoren, da sagt man, was man will. Da kommt ein riesen Prompt raus und dann läuft die KI los und macht einen riesen Text. Dann fühlt man sich erstmal gut und denkt, oh, hey, super, also dafür hätte ich jetzt lange gebraucht. Aber das ist nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist wirklich, sich dann gefiltert, da den entsprechenden Output zu generieren.
Okay, jetzt reden wir gleich über die sozusagen krasseste Stufe 5 noch. Ich fasse nochmal kurz zusammen die Stufen. Wir haben Daten-Input an die KI, Whisperflow-Plot. Wir haben dann zweitens Prompt-Schreiben. Da gibt's wirklich viele konkrete, praktische Tipps und Strukturen, die man, glaube ich, einhalten kann. Wir haben dann GPTs als Stufe 3. Und Stufe 4 ist dann schon richtig agentisch. Da gehen wir vielleicht auch noch gleich ein bisschen mehr ins Detail und gehen dann rüber zu Stufe 5, Mikrosoftware. Und an der Stelle einmal sagen, wir haben mit dir ein Webinar aufgesetzt. Das ist in ein paar Tagen 100% kostenlos, invocation.de/KI-Webinar. Da macht der Martin das, aber nicht nur alleine, sondern mit 2 Experten. Erklärt euch mal, ja, ungefähr 90 Minuten, alles, was der Immobilieninvestor zu KI im Moment wissen muss. Sehr viel strukturierter als hier jetzt, ohne meine blöden Rückfragen, ja, und mit einer schönen Präsentation. Und da gibt's dann auch konkret, wie muss eben so ein Prompt aufgebaut sein, 3 Experten-Prompt und alles im Detail zum wirklich nachvollziehen. Immocation.de/KI-Webinar, 100% kostenlos und also wirklich unfassbar sehens- und hörenswert, wird eure Produktivität garantiert steigern. Okay, Stufe 4 haben wir gerade schon ein bisschen reingeguckt. Du hast auf die Folie geschrieben auch. Agent gleich LLM plus Gedächtnis plus Tools. Jetzt erklär nochmal, wann wir zum Agenten werden.
Also bis hierhin, ja, GPTs und Prompten mache ich an dieser Maske, ne? Und ich komme dann zumindest bei ChatGPT nicht so richtig raus. Das hat sich mit Claude jetzt geändert. Das war lange ein Wunsch, dieses Agentische, dass es jeder auch umsetzen kann. Das hat lange gedauert im Verhältnis zu dem unglaublichen Tempo, wie sich die KI entwickelt, bis das auch in die Umsetzung gekommen ist. Und da ist es jetzt den Nutzern und euch allen sehr, sehr einfach gemacht worden durch eben Claude von Anthropic. Ja, warum ist das so? Weil wir jetzt nicht nur die Möglichkeit haben, zu prompten und ein Ergebnis zu bekommen, sondern auch in die Umsetzung kommen können und über das Thema Gedächtnis, wie eben, ja, merkt ihr das zum Beispiel, ja, sich dann Claude das Ganze in der Memory ablegt und weiß immer dann immer noch besser oder auch ChatGPT, wie das denn am Ende dann auch dabei rauskommen soll, ja, das ist das Gedächtnis, ja, und das LLM ist ja nun mal die Modelle, ist klar, und dann noch die Tools. Und das ist die Anbindung. Ja, weil es ist natürlich toll, wenn, und das hat jetzt auch ganz lange war die Begeisterung groß. Aber am Ende will ich ja den nächsten Schritt. Und nur weil jetzt die E-Mail formuliert ist in dem Fenster, ist sie noch nicht verschickt beziehungsweise da abgelegt, wo sie vielleicht hin sollte. Ja. Und da geht Claude jetzt wieder schon einen Schritt weiter und hat eben das Thema Konnektoren und Plugins. Das ist da fangen wir also an, dass Aufgaben erledigt werden, die über das Chatfenster hinausgehen.
Okay, und das ist ja, hat jetzt nichts mehr mit Large Language zu tun, ne? Jetzt bin ich quasi in dem Bereich, wo der Mehrwert dadurch entsteht, dass ich angebunden bin und ernsthaft Systeme bedienen kann.
Das ist der Mehrwert, genau, weil der Aha-Effekt ist nicht mehr, wow, das ist ein Large Language Model und was es alles kann, sondern genau, jetzt wirklich wird das auch umgesetzt und da gibt es tolle Konnektoren. Ja? Also Claude hat zum Beispiel, am Ende ist es so, dass Claude für alle das am einfachsten zu bedienen ist. Warum? Ich kann es als Desktop-App auch runterladen und habe dann drei verschiedene Möglichkeiten. Das einmal ist Chat, ja, das ist der klassische LLM-Chat. Dann gibt es das Thema Cowork. Ja, das läuft also lokal. Das heißt, es gibt auch, da kann ich also Zugriff gewähren auf meine Ordnerstrukturen und so weiter. Und es gibt eben noch Claude Code. Also das ist dann, wo wir eigene Anwendungen zum Beispiel entwickeln können. Ja, am Ende ist auch Claude Cowork nur Claude Code und einem anderen Deckmantel. Ja, aber wo ist der Vorteil jetzt? Das heißt, wir lassen das Ganze lokal laufen und ich bin also jetzt hier in der Lage, diese agentische AI insofern aufzustellen, dass sie eben mit meiner Ordnerstruktur, mit meinen Programmen kommuniziert und dann auch das Ganze ausführt. Der erste agentische Schritt war eigentlich sowas wie ImmoScout. Ja, das heißt also, es gibt da die Möglichkeit, direkt auf ImmoScout zuzugreifen. Das heißt, es gibt dann schon so kleine Unteragenten, die dann so Aufgaben ausführen. Ja, aber das wird immer breiter und immer tiefer und dass ich jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel in der Lage, ich mache auch da mal ein Beispiel, wir bleiben mal bei den Bauprojekten. Ich bin zum Beispiel nicht besonders gut darin, also Bauprojekte, Kommunikation läuft über E-Mail, ja. Planer, Handwerker, die Statiker und so weiter, alle schicken alles per E-Mail und in diese Riesenrunde mit, das kennt ihr alle, mit 10, 15 Adressaten. Ja? Und das muss ja alles irgendwie runtergeladen werden, in dem neuesten Stand abgespeichert werden, da gibt es einen aktuelleren Stand und Baustellenprotokolle und so weiter. Und das habe ich dann alles so relativ stiefmütterlich immer abgelegt. Und am Ende ärgere ich mich. Warum? Weil man muss das ja vom Ende her denken. Wenn ich das Projekt mal verkaufe in 10 Jahren zum Beispiel, da möchte ich ja jemandem im Rahmen dieser Due Diligence alle Unterlagen übergeben und sagen, hey, schau mal, das war der Weg dorthin und hier ist der perfekt dokumentiert. So, und jetzt habe ich, jetzt bringt mir das nichts mehr im Sparing, weil das ist ja Unterlagen ablegen, das kann niemand mögen. Ja? Und dafür gibt es zum Beispiel Claude Cowork, der das abnimmt. Dem habe ich gesagt, hey, pass mal auf, diese ganzen E-Mails aus den letzten 2-3 Jahren zu diesem Projekt, such die bitte raus, lass uns erstmal eine Ordnerstruktur besprechen. So sehen unsere aktuellen Ordnerstrukturen aus. Lass uns das bitte verbessern. Dann haben wir eine neue Ordnerstruktur angelegt. Das heißt, er hatte schon mal einen Speicherort. Und danach habe ich gesagt, so jetzt suchst du bitte alle E-Mails raus und legst dann eben die Anhänge und auch die E-Mails dann sauber ab, nach den jeweiligen Themen und den Ständen und so weiter. Und das hat dann ein paar Stunden gedauert. Und dann hatte ich am Ende 226 Files lokal auf meinem Laptop abgelegt. Ja, und da sehen wir schon, das ist eine riesen Erleichterung, wenn wir das nicht nur in die Retroperspektive uns anschauen, sondern auch nach vorne gerichtet für das Thema Mieterkommunikation, Steuern, vorbereitende Themen für den Steuerberater, Banking und so weiter, weil wir es dann schaffen, in dieser agentischen KI durch diese Konnektoren Prozesse zu definieren und sie dann auch lokal auf unserem Rechner ausführen zu lassen.
Ja, alles schon abgefahren cool. Und also ich wäre genau derselbe Typ, ne? Dann wird das halt einmal nicht mehr so sauber abgelegt und so. Und es ist richtig geil, das zu haben. Erzähl gleich auch noch was ich in der Richtung gemacht habe, was mich total fasziniert hat. Aber auch nur im Kleineren, ne? Also bei mir ist jetzt auch bei Claude ist Gmail angebunden. Es ist ja schon im ganz Kleinen, noch gar nicht so, ich lege dann alles auf die Hälfte, einfach nur. Beim Fahren kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, ich muss noch auf 3, 4, 5 E-Mails antworten. Und kann ihm das reinsprechen, das und so, das will ich grob rüberbringen, das ist meine Antwort, ne, das weiß ich irgendwie, leg das in Entwürfen an und ich muss wirklich nur noch kurz aufmachen, auf Send drücken und die Sachen rausschicken. Das ist schon, also das bringt mir einfach Speed, ja, das finde ich ziemlich cool. Man muss, glaube ich, aufpassen, welche Konnektoren funktionieren. Ich habe gemerkt, Notion funktioniert relativ gut. Das ist ja so ein sehr guter Notizblock irgendwie, ne? Das habe ich jetzt zum Beispiel angefangen zu verwenden für Content. Also da kann ich das quasi kombinieren, dass ich nicht nur eine Liste habe mit Videos, die ich mal machen will, sondern ich kann auch schon Recherchen mit ihm besprechen und dann sagen, ja, wir haben ja schon in Planung in unserer Videoliste ein Video mit Fossi, ja, paste mal unser Rechercheergebnis gerade da rein. Ja? So, und dann habe ich das quasi schon als Notizen da. Das finde ich dann schon sehr cool, dass der ein Tool für mich bedient. Aber da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Also da müssen wir mal warten, was alles für Konnektoren quasi kommen. Und ich weiß nicht, was hast du noch? Hast du noch irgendwelche auf dem Zettel, wo du sagst, boah, die sind super? Todoist funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Todoist funktioniert ganz gut. Alles Mögliche aus der Google-Welt funktioniert, ja, mhm. Auch Tabellen und Drive, genau. Also das ist wunderbar. Was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel gerade bei dem ganzen Thema Video und Content-Erstellung Hicksfield anbinden. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, ganz tolle Visualisierung auch zu machen. Genau. Was aber auch spannend ist, das Thema, nicht nur das Thema Tools-Anbindung, sondern eben auch das Thema Skills zum Beispiel. Ja, und da bringt Claude der ganze, also einfach nur Fähigkeiten raus, die für die man ja sonst jemanden hätte fragen müssen. Also vor vielen Jahren war das einfach so, ja, jetzt muss jemand irgendwie kommen, den Drucker einrichten mit dem jeweiligen Server und mit einer IP-Adresse und das kostet ein paar hundert Euro. Das funktioniert heute alles sowieso schon ja länger schon gut, aber ich würde das nur exemplarisch damit sagen, dass Claude diese Aufgaben eben übernimmt. Ja, es gibt zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Skillset, das ist die Small Businesses oder Small Business. Da wird man eben durch diese 30 Skills geführt und Claude fragt den Nutzer, was er denn überhaupt für ein Business hat und was ihm wichtig ist und welche Konnektoren er dafür braucht und womit er arbeitet und richtet also parallel dann das dann alles für einen ein und setzt es auf und man ist, jeder Nutzer ist relativ schnell kommt in eine Automatisierung, die ja eigentlich relativ weit weg ist normalerweise, wenn man das nicht hätte.
Ja, krass. Wie ist es denn mit Claude, also Dateiablage funktioniert super, habe ich auch festgestellt. Wie ist es, das habe ich noch nicht ausprobiert, Claude übernimmt meinen Rechner. Kann Claude für mich im Browser rumspielen? Ich glaube ja, es gibt eine Chrome-Integration, glaube ich, aber da höre ich irgendwie so, ja, es ist noch so halb gut.
Ja, es ist okay, genau, es ist noch, also was die Nutzer natürlich zum Teil interessiert, auch aus den Gesprächen, die ich so führe, dass es funktioniert, aber es braucht relativ lange, weil es ist natürlich die Frage, welchen Maßstab legt man an, weil wir sind es ja gewohnt, dass alles extrem schnell geht und das braucht dann schon eher lange, bis du dann so weißt, wo er also klicken muss und so weiter. Da sehe ich auch schon noch Unterschiede. Genau, und dann kommt er manchmal natürlich auch nicht weiter mit irgendwelchen Pop-ups oder Blockern oder so. Ne? Das kommt einfach vor. Da werden wir sehen, was da passiert, aber genau, ganz grundsätzlich ist es ja immer so, dass es erstmal da ist und dann immer besser wird, bis es richtig gut funktioniert. Und es ist überhaupt erstmal gut zu sehen, woran überall gedacht wird und wohin sich das Ganze entwickelt. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Plugin. Ich habe das zum Beispiel installiert. Also wir haben bei verschiedenen Wohnanlagen, gab es ja jetzt diese Möglichkeit der Förderung für E-Lademobilität und E-Ladesäulen. So, jetzt will ich natürlich nicht selber die ganzen E-Ladesäulen kaufen, aufstellen und betreiben, sondern ich habe mir jetzt versucht, einen Betreiber zu suchen. Also habe ich wieder Claude oder auch beide, auch ChatGPT im Agentenmodus loslaufen lassen und die haben europaweit nach Anbietern gesucht, nach den entsprechenden Kriterien und sie automatisch auch angeschrieben über das Kontaktformular und ich habe dann also E-Mails zurückbekommen und wir konnten uns dann da über die verschiedenen Angebote unterhalten. Ne? Also das hätte mich Stunden gekostet. Und dafür ist natürlich toll, entweder also bei ChatGPT wird dieser virtuelle Browser geöffnet und bei Claude wird eben über das Plugin das Ganze gemacht, ist das eine tolle Möglichkeit.
Ja. Ich mache noch ein Beispiel aus deiner Präsentation, Cloud Cowork für Mieterhöhung. Tabelle Mietübersicht hinterlegen, steht hier, das ist aufgelistet der Prozess, Mieterhöhung prüfen lassen, Schreiben formulieren lassen, Termin im Kalender hinterlegen, per DocuSign versenden. Das ist dann schon auch eine vollständige Automatisierung. Man weiß oft, Potenziale bleiben liegen, weil Mieterhöhungszyklen nicht dran gedacht werden. Dann müssen sie von Hand umgesetzt werden, dabei passieren Fehler. Das ist auch schon echt gut, dass man solche Teilprozesse jetzt vollständig automatisieren kann.
Ja, und das ist ja auch unser Hustle als Immobilieninvestor, weil es ist so breit und so tief und man so sollen, ja, und es gibt so viele Dinge, an die wir immer nochmal denken sollten oder müssten. Und einfach zu wissen, das ist ein Thema, das hätte ich sonst einem Mitarbeiter oder einem VA oder wem auch immer gegeben. Ja, ey, du hast nur dieses eine kleine Thema für dich, das musst du bitte ausführen. Und wenn da jemand sich was verändert oder nicht dran denkt, dann ist es, ich habe es ja bei mir aus dem Kopf und deshalb gebe ich es ja eigentlich ab. Und wenn ich das jetzt mit einem Zeitprofil hinterlege, was so funktioniert und mir dann nochmal eine Nachricht, also ich nochmal eine Notiz bekomme, ey, da ist jetzt passiert oder du hast noch hier und da einen Klick zu tun, dann habe ich ja nicht nur einen Kalender-Reminder im Kalender, sondern ich weiß, es ist nur noch ein Knopfdruck, weil normalerweise müsste ich jetzt alles auch selber machen, jetzt ist es nur noch Knopfdruck. Das sind tolle Möglichkeiten, Automatisierung oder dann eben diese agentische KI dann einzusetzen.
Ja, sensationell. Okay, jetzt lass uns über Microsoft-Software sprechen, Stufe 5. Ich mache jetzt mal, ich weiß nicht, ob Armin Esser deine Microsoft-Software ist, du kannst mich gleich korrigieren, ich mache quasi mein eigenes Beispiel kurz und dann da hast du wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Beispiel. Und dann stellt sich für mich die große Frage für uns gleich am Ende, wie setzt denn jetzt der Immobilieninvestor KI um? Muss der selber der große IT-Profi sein? Wartet der vielleicht eher ab, bis Dinge fertig sind und implementiert sie dann? Das ist ja eigentlich die Frage, die sich jetzt jeder stellen muss. Wann und wie gehe ich da los? So, und jetzt einmal rein in das, was ich aber gemacht habe. Und Stefan hat erst, der ist jetzt auch sehr auf dem Trichter, da viel zu machen, ne? Der hat dann erst gesagt, hey, du spielst zu viel rum jetzt, ne? Was ist denn da produktiv dran? Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe quasi einen Asset Management Layer über unseren Immobilienbestand gesetzt. Unser Immobilienbestand ist ja vollständig mit Co-Investoren. Wir haben welche in NRW, in Brandenburg, in Bayern, jeweils in anderen GmbHs, anderen Partnerschaften. Dann haben wir noch Handelsdeals auch, ja, es sind jeweils drei verschiedene Partnerschaften. Es gibt keine gute Datengrundlage, ne, wo ich sagen kann, da ist jetzt das eine System, da kann ich das anzapfen. Ich kann jetzt auch nicht zu 6 verschiedenen Co-Investoren gehen und sagen, können wir bitte mal so und so das Verwaltungssystem oder das Tool einsetzen und so. Das funktioniert nicht, aber trotzdem muss ich ja Bescheid wissen und irgendwie unsere Investments steuern, so übergeordnet. Und wir machen dann ja auch hier ein Portfolio-Update auf dem Podcast immer alles halbe Jahr. Da hocke ich wirklich tagelang dran, ich sammle erst ganz viele Daten ein, dann gleiche ich das ab mit unserer Super Master Mega Excel, wo ich übrigens Schreibverbot habe, ja, die darf nur Stefan beschreiben, ich muss mir eine lokale Kopie ziehen, damit da auf gar keinen Fall Fehler passieren. Und da habe ich erstmal gesagt, okay, das müsste doch jetzt eigentlich strukturiert gehen, wo ich angefangen habe mit Claude zu benutzen. Und das hat super genial funktioniert. Ich habe dann irgendwann gecheckt, okay, ich kann mir unstrukturierte Daten. Ich habe einen Ordner auf meinem Rechner, da drin liegt eine Bestandsübersicht in Excel. Da drin liegt eine Mietenliste aus Bayern, eine vollkommen andere Excel. Da drin liegt eine Mieterliste aus Magdeburg, PDF. Da drin liegt eine PowerPoint mit 50 Seiten, mit Bildern, mit Entwicklungsschritten, mit Kosten, die wir in den Mehrfamilienhäusern in Brandenburg hatten, anders strukturiert. Dann habe ich wieder die Mieterliste aus Brandenburg und so weiter. Das ist unfassbar viel Kleinarbeit eigentlich, ne? Und das kannst du alles, konnte ich zu Claude sagen, greif darauf zu. Und mach mir eine große Bestandsübersicht und bitte lege das in eine Datenbank. Und das war für mich jetzt cool als ganz ehemaliger Wirtschaftsinformatiker. Ne? Ich habe also nie Bock gehabt auf dieses Programmieren im Detail, sondern fand immer die Anwendung dessen cool. Jetzt konnte ich ihm einfach sagen, mach mir eine Datenbank. Ich habe schon verstanden, warum es jetzt cool ist, wenn ich meine eigene Datenbank habe. Wir müssen das jetzt nicht in der Excel parken oder in Google Drive, sondern es gibt dann Airtable, habe ich gelernt, ja, bei uns auch auf der Mastermind. Das ist ganz einfach angebunden an Claude. Das ist dann eine sogenannte relationale Datenbank, also eine Datenbank, in die ich wirklich gut meine Daten speichern und strukturieren kann. Auch alle Arten von Daten. Ich kann dann also über die Objekte, über die Finanzierungen, über die Entwicklungsschritte, die passiert sind, das kann ich alles da reinlegen und kann sagen, das ist jetzt unser neuer Supermaster. Da drin ist alles, was wir wissen. Und es ist für mich vollkommen okay, wenn alle paar Monate von Co-Investor XY, hier gibt's eine neue Mieterliste oder ich frage die mal an oder hey, wir haben ein bisschen was entwickelt, hier ist die PowerPoint, ne, so wie das passiert, wenn ich dann schon das Portfolio-Update mache. Und das kann ich ihm einfach schicken und ich habe einen Skill gebaut, den er anwendet und diese Daten dann durchgeht, prüft plausibel, guckt, okay, wo gab es vielleicht Änderungen, haben sich Mieten verändert, kamen neue Entwicklungsschritte hinzu. Ich sehe also genau, was passiert ist. Und er schreibt das dann wieder in diese Datenbank. Und das hat mich schon mal extrem fasziniert, dass ich auf diese Kraut- und Rüben-Daten zugreifen kann, die ja wirklich in allen möglichen Formaten da liegen, dass er die nimmt, sauber reinlädt und dann auch noch plausibilisiert und quasi sagt, hey, Moment mal, wenn ich die einzelnen Mieten von einem Objekt zusammenzähle, kommt nicht die Gesamtmiete raus. Das kann nicht sein. Ja, und dann, okay, da in der einen steht ein Leerstand, in der anderen nicht. Was ist jetzt richtig? Ne? Und diese Fragen wirft er auch auf. bis ich einmal eine gute Datengrundlage habe, damit dann auch Stefan zufrieden. Ja, der sagt, okay, ja, okay. Also die Datenqualität nimmt eigentlich zu, sage ich ja genau. Wir haben jetzt Plausibilisierungschecks, ja. Jedes Mal, wenn was kommt, dann wissen wir auch wirklich, dass das stimmt und nicht, okay, das steht halt drin in unserem Master, sondern wir checken das immer vorher. Habe jetzt schon Ungereimtheiten festgestellt, die man den Co-Investor zurückfragt, hey, ist die Wohnung eigentlich leer? Nicht, ne? Und habe jetzt einen wirklich sauberen Datenstand. Und ich will noch zwei Sachen erzählen dazu. Eine Sache, ich habe Bilder gerne. Ich hätte gerne Bilder gehabt von unseren Objekten. Und es war halt auch nicht leicht, vor jedem Co-Investor auf die Bilder zuzugreifen. Die sind aber alle in so PowerPoints drin. Und ich konnte ihm wirklich sagen, öffne die PowerPoints, zieh dir die Bilder raus und leg sie als Bilder geordnet auf meine Festplatte, so dass du darauf zugreifen kannst und mit den Daten quasi von dieser Airtable zusammenbringen kannst und mir zum Beispiel ein PDF erstellen für alle unsere Häuser in Brandenburg. Ne?
Cool, ja.
Irre, oder?
Irre.
Also irre, dass sowas geht. Und das hat mich gar keine, das habe ich nebenbei gemacht, während wir auf dieser Mastermind waren. Das finde ich, also finde ich absolut faszinierend, dass das in Sachen Datenhaltung geht. Genau, und dann eben, was ist daraus entstanden? Der große Use Case für mich ist Armin Asset, ja, das ist quasi einfach jetzt der Asset Management Layer. Und dann, jetzt wird's wirklich leicht. Also wenn du einmal diese Daten da liegen hast und du weißt, die sind okay, kannst du jetzt ja absolut crazy gehen, wie du die darstellen lässt. Ich habe dann einfach auf ein Blatt Papier gemalt, so ein cooles Dashboard hätte ich gern, habe ein Foto gemacht von dem Blatt Papier, hab das Claude reingeschickt und dann hat er eine erste Version gemacht, die war schon 80% geil. Ja? Und dann habe ich gesehen, okay, wo ist unser Loan-to-Value, wie entwickeln sich die Mieten, in welchem Unterteil vom Portfolio, ich konnte schon reinklicken, so Drill-Down bis auf einzelne Objektebene. Und ich konnte eben jetzt, weil ich diese strukturierten Datenfolien habe, ständig einen neuen kleinen Reiter, Armin, hinzufügen. Und na, zum Beispiel fragen so, ey, jetzt mich beschäftigt es gerade, Zinsänderungsrisiko. Wann laufen eigentlich unsere Finanzierungen aus? Was wäre, wenn ich sie jetzt festschreiben müsste mit aktuellen Zinsen? Wo wäre dann die Bankrate im Verhältnis zur Miete? Zack, das dauert, weiß nicht, 5 Minuten, in denen ich sage das ihm 1 Minute lang. Dann dauert es weitere 5 Minuten, dann gibt es bei Armin Asset einen neuen Reiter, da klicke ich drauf und sehe unsere Finanzierung so sortiert. Das ist irre, die Geschwindigkeit. Ich habe auch gar keine Angst mehr, was zu prüfen, weil ich den jetzt einfach alles fragen kann, wenn mich was interessiert. Ist das schon Microsoft-Software oder was ist das für Sie?
Wo läuft denn das, Marco? Hast du das bei Cowork gemacht oder bei Cloud Code oder wie sieht das bei dir aus?
Cowork. Ja. Und da drin habe ich quasi so ein, das ist ja dann HTML, was er schreibt, ne, und er greift halt auf diese Airtable zu.
Genau, also das ist jetzt für dich irgendwie ein Prozess, der ja, also den kann ja wahrscheinlich Stefan auch öffnen, ne, oder? Über die HTML-Seite, oder?
Das kann er dann, genau, ja. Noch nicht, ja, aber ja, genau, soll er genau. Dann können, genau.
Ja, also schon die Vorstufe, ja. Also die, was sich ja am Ende bei Microsoft-Software irgendwie nochmal unterscheidet, ist ja, dann würde man das irgendwo publishen und dann auch ja betreiben mit so Login-Daten, wenn man das denn dann nachher will, ne? Und kann da ja sehr viel dann auch nach außen noch mal anbinden. Aber im Endeffekt, ich glaube, da kann man keine klare Trennlinie ziehen. Was ihr am Ende habt, ist ja euer eigenes System. Ja? Ob das jetzt Software heißt oder ob das agentische AI heißt, wie auch immer. Ihr habt auf jeden Fall einen Weg gefunden. Und das ist ja die Magic. Und das ist ja das Schöne. Ich habe ja gerade auch gemerkt, wie begeistert du davon bist. Man muss das eben einmal auch selber ausprobieren. Ja, man kann sich das alles anhören und hört so, wer alles da in die Umsetzung kommt. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach zu verstehen, was ist denn überhaupt mein Schmerz und wo kann ich oder wo will ich, was soll eigentlich jetzt der Output sein und was soll mir das eigentlich bringen? Und ihr habt jetzt irgendwie überlegt, okay, wir müssen das irgendwie zusammenbringen und habt euch dann damit auseinandergesetzt. Und das ist ja die eigentliche Aufgabe mittlerweile. Kombiniert natürlich mit ein paar IT-Skills, aber ganz grundsätzlich, wo ist der Schmerz am größten und wo kann mir die KI wirklich helfen? Das ist wichtig zu identifizieren.
Ja.
Und jetzt habt ihr noch einen Vorteil, ja, wenn du das alles in Cloud laufen lässt, dann hast du ja, oder ob es Microsoft-Software ist oder was auch immer, ihr könnt ja im Team arbeiten, ja? Das ist ja genial. Also normalerweise bräuchte ich ja irgendwelche Software-Anwendungen, dann Lizenzen, die ich dann kaufen muss, ja. Jetzt könnt ihr ja, ihr könnt in Cloud als Team arbeiten, du kannst Zugänge vergeben und so weiter, ohne mit irgendeinem Support zu sprechen, irgendwie ein Ticket zu erstellen. Genau, die Ergebnisse kommen halt sofort und brauchen nicht Monate. Das ist wirklich cool.
Ja, ist sensationell. Ich habe nebenbei ein bisschen Screencast gerade gemacht. Wir können es vielleicht einblenden für die, die es jetzt hier auf YouTube sehen. dass man so ein bisschen sieht. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen. Man ist schnell super fancy. Ne? Man hat schnell das schickste PDF und das schickste Dashboard und so weiter. Man muss sich wirklich eben fragen, was sind konkrete Use Cases, was möchte ich damit machen? Aber dann bringt es unglaublich viel Geschwindigkeit. Und es kamen mehrere Themen auf bei der Mastermind, also es war eine Mastermind unter Immobilieninvestoren, die quasi so, oh ja, okay, das passiert, oh, wir müssen aufpassen, ne? Wenn wir 20% drüber sind, sind wir im Mietwucher, da gibt's so einen Paragraphen und musst du aufpassen, könnte ja sein, dass es irgendwo im Bestand aus Versehen passiert, 20% über Orts- über Vergleichsmiete. Wir haben uns unterhalten über, wie viel Sanierung steckt man rein, in welche Objekte. Wir haben uns eben unterhalten über Zinsänderungsrisiko, laufen Finanzierungen aus, worauf laufen wir hin, so, dass das ein Problem ist. Das würde ich mitnehmen, normalerweise aus so einer Mastermind, als Prüfaufträge, um es dann mit mehreren Co-Investoren zu besprechen, in der Hoffnung, sie sagen mir, sie haben die nächsten Monate Zeit und vielleicht bei der nächsten Offsite können wir mal darüber sprechen, ob wir da eine Auswertung haben und reingucken können. Oder Stefan und ich setzen uns hin und durchwühlen Excel-Listen in der Hoffnung, einigermaßen akkurate Daten. Was jetzt passiert ist, ich habe quasi die Antworten, wie sehr das uns, mit welchem Unterpunkt in unserem Bestand trifft, habe ich 10 Minuten später perfekt aufbereitet auf dem Screen. Das ist schon crazy, wirklich crazy.
Es ist crazy, vor allen Dingen immer dann, wenn Externe dazukommt. Ich sag mal, die Bank will ja dann immer mal wieder Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse, will irgendwas sehen. Und ich bin immer in der Lage, wenn ich das gut vorbereitet habe, wie du es jetzt gesagt hast, das sind ja Aufgaben, die man normalerweise vor sich hersteht. Oh ja, müssen wir mal und da müssen wir nochmal. Macht man dann sowieso nicht. Ja. Und jetzt kann man einfach sagen, hey, das ist immer aktuell, das kann ich auf Knopfdruck rausgeben und ich kann die Aufgaben erledigen. Das ist das Allercoolste.
Ja. Okay. Hast du noch ein Beispiel für Mikrosoftware, die jetzt schon geschrieben wurde?
Ganz viele Beispiele. Also wir haben ja, ich habe ja über Carsten Kalkulation gesprochen, den haben wir zum Beispiel auch im Rahmen des KI-Cafés in eine Mikrosoftware gepackt, ja, nochmal ein bisschen erweitert. Das heißt, es gibt also, der kennt da, was ist da hinterlegt, ja, auch wieder meine Kostenkennwerte, was kostet mich ein Quadratmeter Boden, Wand und so weiter. Da gibt man auch nur Bilder rein und ein paar Eckinformationen. Der überträgt das dann und das ist jetzt der nächste Schritt. Der macht auch Visualisierung, also von vorher zu nachher. Man kann verschiedene Stil wählen. Und das ist das Schöne, es werden Ausschreibungstexte formuliert. Kann man sich aussuchen für einen Allrounder zum Beispiel. Das heißt, der soll alles machen. Da wird dem genau gesagt, wie der Ist-Zustand ist und was er dann machen soll. Dann kann er seine Preise eintragen oder eben für verschiedene Gewerke. Ich kann dann sagen, naja, der Maler soll die Malarbeiten bekommen oder der Bodenleger die Bodenlegerarbeiten. Das kommt alles vorformuliert in eine E-Mail, die ich dann nur noch an die E-Mail-Adresse schicken muss, von dem jeweiligen Handwerker um Angebot bitten sollte. Genau, also das ist zum Beispiel eine Mikrosoftware, die gebaut haben. Oder Finanzradar, ja, also wo ist das Thema? Na, jede Bank hat ja eine eigene Vermögensaufstellung, eine Vermögensübersicht, wo wir als Immobilieninvestoren unsere wirtschaftlichen Verhältnisse eintragen sollen. Dann haben wir ein Finanzradar gebaut, wo wir unsere Immobilien anlegen können. Ich sehe auch die Themen in dem Dashboard, Loan-to-Value. Ja, wann habe ich das nächste Zinsänderungsthema? Ich kann auf Knopfdruck wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer neuen Bank finanzieren möchte, meine Vermögensverhältnisse offenlegen und so weiter. Ja, jetzt arbeiten wir gerade daran, irgendwie ein Skill zu integrieren, dass wir auch schon da steuerstrategisch über schon jemanden, den Immobilieninvestoren was an die Hand geben. Kaufe ich das jetzt privat oder ist das schon ein Strukturthema? Ja, also das kann man immer beliebig dann erweitern. Für mich selber habe ich eben diese Wohnungsübergabe an die Studenten, dass sie das eben über die App selber machen können. Das hat am Anfang nicht so funktioniert. Mittlerweile klappt es ganz gut. Setzt natürlich immer voraus, darf man jetzt ja nicht vergessen, wenn dann jemand einen Zähler auslesen soll, wo er nicht weiß, wo der ist. Ja, also immer der Anwendungsfall ist es, muss man sich immer die Frage stellen, ist das überhaupt ein Thema, wo der Anwendungsfall zu 80-90% funktioniert oder gibt es ganz viele Ausnahmen? Ja, und das funktioniert ganz okay, aber das war auf jeden Fall schon eine große Erleichterung, weil warum ist das ein Thema? WG-Vermietung hat einfach mehrfach Wechsel, die Fluktuation ist höher und der Nachmieter, den lasse ich eigentlich immer von den anderen Studenten auswählen, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen. Das heißt, die machen die Übergabe in der Regel ohne uns und dann selber, was natürlich ganz, ganz wunderbar ist, weil das ganz viel Zeit kostet. Und für meinen Bereich jetzt im Thema Projektentwicklung und Bauträgergeschäft habe ich mir jetzt eine eigene Mikrosoftware gebaut, die habe ich früher bezahlt eigentlich. Also nicht genauso, wie ich sie habe, aber ich habe dafür so teilweise 600, 800 Euro im Monat für bezahlt, je nach Projektvolumen. Was macht die? Das ist eigentlich eine Projektsteuerungssoftware. Also es werden also in diesem Bauprojekt habe ich ja, bei diesen Sanierungsprojekten habe ich Kapital von der Bank, Fremdkapital, ich habe Rechnung und Ausschreibung und irgendwann zum Ende hin will ich ja sehr genau wissen, wo laufen wir denn hinaus und habe ich vielleicht eine Über- oder Unterschreitung. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe dann auch einen Stresstest. Ich kann also Szenarien anlegen. Das heißt, wenn sich das Grundstück um 3% oder 5%, wenn es günstiger wird oder die Baukosten steigen, was passiert dann? Ich kann also der Bank auch Szenarien vorlegen. Wenn wir wieder Inflationsthemen haben mit den Baukosten, wie ändert sich mein Trading Profit und so weiter. Und ich habe da einen super Kurzcheck. Ja, also wenn ich jetzt ein Grundstück prüfe, dann gebe ich die Daten ein und ich sehe gleich, hey, geht das in die richtige Richtung oder nicht? Und das ist das Coole daran, ich kann das immer mehrere Projekte anlegen, ich kann sie ändern, ich kann Fremdkapitalquoten einstellen, ich kann Laufzeiten einstellen, Bauzeiten, Vermarktungszeiten und ich bin wirklich in der Lage, bis in der Tiefe, ohne Excel bedienen zu müssen, mir für das jeweilige Projekt genau eine Aussage zu treffen. Für die Bank und für mich selber, komme ich denn überhaupt damit in den Bereich, der sich wirklich lohnt oder ist das Projekt vielleicht nicht das Richtige für mich?
Wahnsinn, Wahnsinn. Also es ist unfassbar viel da, es wird angewendet und man muss es, glaube ich, anwenden, weil man kann sich vorstellen, dass man irgendwann einfach hinten dran ist, und zwar in allen Lebensbereichen. Ne? Also egal, wo man wie arbeitet, was man macht und ne, wo man irgendwo im Wettbewerb steht, muss man das anwenden. Jetzt ist die entscheidende Frage für mich mit dem, was du gerade alles erzählt hast. Muss das jeder für sich selber bauen? Ich meine, wir sind ja da mit dem KI-Café. Ihr habt ja, wie gesagt, kommt das Webinar, da erfahrt ihr auch, wie ihr ins KI-Café kommen könnt. Ja, immocation.de/KI-Webinar. Nochmal jetzt kostenlos und da gibt es alles hier zusammengefasst zu dem Thema. Aber im KI-Café arbeiten wir mit über 1000 Immobilieninvestoren die an solchen Dingen. Mhm. Und muss da jeder... Also ich bin ein bisschen rausgegangen in den letzten Tagen eher mit dem Gefühl, ich muss das schon für mich selber machen. Es haben mich dann auch viele auf der Maßnahme gefragt, kannst du mal kurz hier den Skill von Armin Esse, den zwei Skills nochmal rübergeben und so, wo ich mich dann frage, ob das jemand jetzt wirklich anwenden kann, der sagt, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie Cloud funktioniert, nicht wirklich, ich mache jetzt mal Copy-Paste rein, was mir der Marco da geschickt hat und dann wird da wahrscheinlich irgendwie ein fancy Dashboard vielleicht zu sehen sein, aber glaubst du, dass wie viel muss man selber da reingehen? Also make or buy quasi. Ja.
Also wir haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Es gibt gerade die jüngeren Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem KI-Café haben natürlich Lust, selbst auch Sachen zu bauen, sind einfach nochmal affiner beim Thema KI und Software. Die Älteren sagen, ja, ich will das schon sehen, ich will da auch nicht den Anschluss verlieren, aber wenn ihr mir nachher was gebt, was ich einfach Copy-Paste einsetzen kann, dann bin ich auch happy damit. Ja, es gibt also, deswegen haben wir im KI-Café den Entry und den Pro-Pfad, ja, wo wir alle versuchen abzuholen, wirklich ganz einfache Dinge für jeden Monat haben wir ein neues Immobilienthema, was wir dann mit einfachen und etwas komplexeren KI-Themen beantworten. Man kann sich ja schon vorstellen, umso komplexer es wird, desto mehr Arbeit wird mir auch abgenommen, aber das heißt nicht, dass sich jeder damit wohlfühlt. Ja, einige sind mit 70-80% schon zufrieden, andere wollen die 100% Lösung und das ist auch total total fair an der Stelle. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir da auch Videos machen und auch dann ein bisschen was hinterlegt haben, dass wir Dinge haben, die wir Copy-Paste anwenden können, aber ich denke, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, also zu verstehen, was möglich ist und dann seinen eigenen Prozess, seinen eigenen Schmerz, seinen eigenen Engpass da rein zu transportieren. Du hast ja wunderbar beschrieben, dass du gesagt hast, boah, das haben wir jetzt irgendwie liegen lassen, das Thema, aber jetzt war es an der Zeit, das mal zu probieren und da ist wirklich ein Ergebnis dabei rausgekommen. Bei uns beim KI-Café, und das ist natürlich dann eine schöne Mischung, haben wir eben also meine KI-Expertise plus eine Menge Immobilien-Expertise und eben von Daniel und Paul die KI bzw. Software-Expertise, die ist dann größer als Immobilien-Expertise, wobei sie auch Immobilieninvestoren sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir da an verschiedenen Lösungen arbeiten und ganz sich davor zu sperren und zu sagen, na, gib mir irgendwas an die Hand und ich bediene das. Ich glaube, es ist zu wenig, ja, weil alle bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil es ist so viel möglich, wenn wir nur kurz verstehen, wie wir das umsetzen, dann sparen wir nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Und das Modul.
Martin, vielen herzlichen Dank. Das war unfassbar interessant. immocation.de/KI-Webinar. Da gibt es mehr von Fossi zu KI. Wir freuen uns auf euch. Danke, Fossi.
Ciao. Vielen Dank, Marco. Okay.